Das Wichtigste zuerst in der ersten Folge in 2026. Es steht Alkohol auf dem Tisch.
Ja.
In einer kleinen Flasche, ohne Etikett, nur mit einem kleinen Schild dran. 2024, Streuselkuchen, rot, 4:3, Nummer 23.
Ja, das ist von meinem Freund Michel, mit dem ich selbst früher Fußball gespielt habe. In der Kreisauswahl, wir sind Rheinlandmeister geworden. Mittlerweile Hobby von ihm, er braut selbst, macht selbstgebrannten. Und hat einfach gesagt, findet den Podcast so geil, ob wir da montags morgens nicht mal ein kleines Schlückchen nehmen wollen würden. Da habe ich gedacht, okay, morgens um 10 unter der Ägide von Jannik Barkic weiß ich nicht. Aber wir können das ja mal für einen guten Moment, vielleicht für ein Jubiläum oder sowas, einfach mal zur Seite stellen.
Der hat wahrscheinlich richtig Umdrehungen, oder?
Der hat richtig Umdrehungen.
Du kennst ihn, hast du ihn schon probiert?
Ich habe natürlich den noch nicht probiert, aber von ihm selber habe ich schon einiges probiert. Das ist sehr, sehr gut. Er hat auch Gläser mitgeliefert. Die bringe ich beim nächsten Mal mit, für jeden eins. Danke, Michel, würde ich einfach mal sagen.
Ja, vielen, ne? Dank. Wir freuen uns über jedes Geschenk.
Genau. Und also gerade Alkohol, selbstgebrannten, immer zu Jannik Barkic schicken.
Da wird er richtig alt.
Der alte Draufgänger. Ja. Ich habe in diesem Jahr übrigens noch keinen Zucker gegessen, deswegen mir fällt das gerade so schwer, diesem Streuselkuchen zu widerstehen. Also noch keinen offensichtlichen Zucker, also noch keinen Kuchen, keine Schokolade.
Warum?
So ein Neujahrsvorsatz.
Aber du bist doch du hast doch eine Figur, du bist doch fast so drahtig wie Jannik Barkic.
Ach, warte mal, kannst du mir das schriftlich nochmal kurz?
Ja, sehr gerne.
Merkst du denn schon was?
Man merkt einfach irgendwie schon ein gesünderes Befinden irgendwie. Also ich bin irgendwie gefühlt ein bisschen frischer, nicht so benebelt in der Birne.
Und hast du dir ein Ziel gesetzt irgendwie, ich möchte die 100 Tage voll machen oder jetzt mein Leben lang nicht mehr Zucker essen oder ist es...
Also erstmal möchte ich die 100 Folgen voll machen.
Ja.
Ne? Um nochmal vielleicht einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl schon mal zu machen. Weiß ich nicht, ich lasse jetzt mal laufen und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen können.
Aber ich hoffe, dir ist aufgefallen, dass da jetzt auch Mandarinchen liegen, weil es ist ja Mandarinchenzeit.
Absolut, sehr, sehr gut.
Deswegen mal so ein bisschen Gesundheit hier auch reinzubringen.
Also jetzt ist Mandarinchenzeit.
Also der eine isst keinen Zucker, der andere hat Mandarinen hier und da komme ich da, Wahnsinn. Also.
Und bringt Schnaps mit.
Genau, das passt.
Und einer fehlt heute.
Leider.
Ja. Strassi ist krank, das ist natürlich sehr tragisch.
Gute Besserung.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Vor allem 3 Wochen hat er sich erholt, ne? Und dann.
Ja, 3 Wochen lang Zeit, krank zu sein und wird dann krank, wenn er gebraucht wird. Ja,
also er fehlt uns jetzt schon, das muss man ganz klar sagen.
Aber das soll uns nicht davon abhalten, weiterzumachen, oder?
Nein.
Also aufgeben wir jetzt keine Option.
Wird auch Zeit, dass wir wieder über Fußball reden.
Ja, klar. Aber wer macht das jetzt? Also sonst ist ja immer Strassi, der das sagt, aber machst du das jetzt? Oder?
Also ganz ehrlich, bei dem, was wir heute vorhaben und wen wir heute zu Gast haben, wird das ganz bestimmt die beste Folge aller Zeiten.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit herzlich willkommen zu Folge 97 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Frohes neues Jahr, ein gesundes 2026 natürlich auch noch von uns. Wir sind live in den Barkic Studios in Köln-Mitte. Wir sind leider nur zu dritt und ich beginne mit dem Mann, der in der Winterpause unter anderem am Tegernsee war. Ist das korrekt?
Richtig.
Der Mann mit der Statur, die sogar den Weihnachtsbaum von Uli Hoeneß in den Schatten stellt. Und hier bei uns dreht er jetzt wieder am Drittliga-Aufsichtsrat. Thomas Wagner.
Schönen guten Tag, ein gutes neues Jahr.
Und dann haben wir noch den Thailand-Urlauber statt Koh Samui, jetzt wieder Co-Trainer und Bankdrücker statt Bangkok. Jannik Barkic ist da.
Wunderschönen guten Tag. Gut erholt und voller Energie.
Ich bin Tobi Schäfer und das Orakel von 4:3, das fehlt heute, denn er hatte als einziger den Lobinger-Wechsel von Köln nach Duisburg sehr früh schon vorhergesagt. Ne? Also er ist im Prinzip sowas wie der Tiger King von 4:3.
Also da müssen wir wirklich auch nochmal sagen, also wir haben ihn ja alle belächelt, ne? In der letzten Folge.
Also ich weiß noch nicht mal, ob das belächelt war. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es so, der haut das raus, der droppt das und ich denke, hä? Also davon habe ich überhaupt noch gar nichts gehört. Das kam für mich völlig aus der kalten Kiste und deshalb haben wir ihn ja dann auch über die Folge damit irgendwie so ein bisschen aufgezogen. Ja. Also Strassi, ich muss mich entschuldigen. Ich weiß nicht, woher er es wusste oder aber so ein Näschen hatte. Jedenfalls ist es so gekommen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich finde es auch bei allem ein Wagnis der Viktoria, ihn abzugeben. Aber da sage ich...
Mir fehlt da auch jegliche Fantasie, dass dieser Wechsel zustande kommt, weil ja, Lobinger ist die Lebensversicherung von der Viktoria. Ne? Werden wir ja nachher noch drüber sprechen, aber es nochmal Big Props an Strassi an dieser Stelle. Und
ganz, ganz stark.
Mehr denn je, Light Medium.
Aber dass er jetzt das Ganze auskostet und einfach nicht da ist, um unsere Entschuldigung zu hören, ist natürlich auch hart. Ne?
Das ist eines von sehr vielen Themen, die wir jetzt besprechen wollen in der kommenden Stunde. Wir haben natürlich auch wieder die Frage der Woche für euch, beziehungsweise für uns ist sie ja eigentlich erstmal, aber ihr könnt da immer sehr gerne mitraten. Wir gucken schon wirklich konkret auf das nächste Drittliga-Wochenende und wir werden euch dann am Ende auch noch verraten, was denn in der 100. Folge von 4:3 passiert, denn die ist ja wirklich dann schon sehr bald. Wir können jetzt schon mal sagen, ihr könnt dabei sein. Und wie genau, das erklären wir dann im Laufe dieser Folge, die wir heute prominent besetzt haben mit einem Mann, den wir jetzt einfach mal dazu holen. Ich würde sagen, wir verlieren da einfach nicht weiter Zeit, denn jedes Wort von ihm kann nur nützlich sein für diesen Podcast. Bei uns in der Leitung ist der Herbstmeister der dritten Liga, der Trainer von Energie Cottbus, Klaus-Dieter Wollitz, alle sagen Pele. Hallo Pele, frohes neues Jahr.
Hallo zusammen, frohes neues Jahr und nur das Beste für 26.
Sagen eigentlich wirklich alle Pele oder gibt es noch Menschen, die wirklich Klaus-Dieter zu dir sagen?
Nee, aktuell sagen nur noch alle Pele.
Wie?
Das liegt aber am Tabellenplatz. Wenn wir verlieren, heißt das wieder Klaus-Dieter.
Wie ist es denn mit deiner Frau, wenn die mal ein Hühnchen mit dir zu rupfen hat? Sagt die dann, Pele, könntest du bitte mal die Getränke runterbringen oder sagt die dann Klaus-Dieter?
Meine Mutter hat immer Dieter gesagt und leider der verstorbene Rolf Schafscher hat immer gesagt, wenn ich schlecht gespielt habe, du bist von Pele so weit entfernt wie die Erde vom Mond, ab heute nur Klaus-Dieter und so ist das dann zu Hause auch.
Sehr geil.
Pele, wie waren denn die Winterpause, die Weihnachtspause für dich? Wie hast du es geschafft, ein bisschen runterzufahren und dich zu erholen und Kraft zu tanken?
Boah, das ist schwierig. Also runterkommen bei mir allgemein ist sehr schwierig. Dennoch immer mal sich mit Kumpels treffen, ein bisschen, ich bin ja ein Eishockey-Fan.
Die alle.
Ich verfolge ja die Pinguine, auch wenn sie aktuell in der DEL in der zweiten Liga sind, aber Tabellenführer.
Am Sterbi gewonnen gegen Düsseldorf. Jetzt wieder.
3-2, ja. Weil der Co-Trainer ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, Steffen Ziesche. Und das ist schon seit 2003, bin ich da eigentlich so sehr, das habe ich gemacht. Dann war ich mit Kumpels ein paar Tage weg. Wo es auch fröhlich war, feuchtfröhlich, so wie sich das gehört in dieser Jahreszeit. Ja, und dann natürlich viel telefonieren. Ist ja auf dem Transfermarkt immer einiges los, gerade im Winter. Jeder versucht so mal nachzusortieren. Ja, und jetzt freue ich mich, dass es am Wochenende wieder losgeht.
Ich weiß noch, dass ich Pele sogar in der Eishockeyhalle schon mal interviewt habe. Damals noch für Premiere, als ich noch Eishockey gemacht habe. Hat totale Ahnung, muss man ganz ehrlich sagen. Damals noch die alte Rheinlandhalle. Richtig geile Atmosphäre.
Ja, ich meine, wir senden ja aus der Stadt des besten Teams in Deutschland gerade. Genau, ja. Die Kölner Haie mit einer sensationellen Serie. Also die Stadt euphorisiert, ne, dass da endlich mal wieder ein Titel klappen könnte.
Und was man bei Pele ja auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das alle so wissen. Also A, interessiert er sich für alle Sportarten. Und der kommt teilweise zum Interview nach dem Spiel und weiß schon, wie alle anderen Spielklassen gespielt haben. Das ist der absolute Wahnsinn, auch gerade im Fußball. Schaffst du es eigentlich dann mal über die Feiertage auch abzuschalten vom Fußball? Oder wenn du mit deinen Jungs zusammensitzt, ihr hebt einen, gibt es dann auch so einen Fußballquiz, wo du mal Fragen stellst oder welche beantwortest?
Also abschalten ist kein Training zu begleiten, keine Gespräche zu führen mit Spielern oder auch mit Verantwortlichen, mit Freunden macht das Riesenspaß. Da können sie jede Fußballfrage stellen oder auch gerne auch Eishockey. Damit kann ich abschalten. Wo ich nicht abschalten kann, ist natürlich, wenn ich so von morgens bis abends hier auf der Anlage bin und wir haben ja einige Themen da immer, dann ist das schwierig, weil dann nehme ich auch vieles mit und reflektiere, ob das dann auch dementsprechend war. Aber in der Freizeit, da rede ich gerne 26 Stunden über Fußball und über das. Da habe ich kein Problem mit. Aber diese Wachsamkeit im Training, um da allen gerecht zu werden oder in den Gesprächen, weil es gibt ja jeden Tag irgendwelche Themen. Jeder Spieler hat mal irgendwelche Probleme oder möchte seinen Stand wissen. Das ist dann schwierig, dann abzuschalten, weil, wie ihr wisst, hinter allen steckt ein Mensch und bei 26 Spielern und mehr ist das jeden Tag echt eine Herausforderung, da allen gerecht zu werden.
Und trotzdem schaffst du es ja aber, erholt auszusehen jetzt und erholt und frisch zu wirken, was uns zu einer Frage bringt, die ein Hörer eingeschickt hat. Wir haben vor der Winterpause unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, wenn ihr eine Frage an Pele Wollitz habt, dann schickt uns doch mal eine Sprachnachricht. Und dieser hier möchte das von dir wissen.
Meine Frage an unseren Cheftrainer, Pele Wollitz. Wie kann man denn so gut optisch altern? Liebe Grüße, Christoph aus Magdeburg.
Ja, wenn ich jetzt sage, viel Schlaf, ist das verkehrt. Wenn ich sage, dass ich auch den besten Lebenswandel habe, weiß ich nicht. Zwischendurch ja, zwischendurch auch mal nicht. Lass ich auch mal die Seele baumeln. Es gibt gute Gene und gute Nahrungsergänzungsmittel. Also ich kann jedem empfehlen Omega-3. Also wirklich. Und das ein oder andere. Gehe regelmäßig in eine Sauna, laufe sehr viel, mache sehr viel Sport. Ob es da dran liegt, keine Ahnung. Also ist jetzt nicht Spezielles.
Gut, das mit der Sauna, das liegt natürlich nahe. Da habt ihr ja jetzt euch so ein eigenes Saunaparadies quasi geschaffen seit dieser Saison. Was ist das für ein Gamechanger, sagt man? Also wie wichtig ist es tatsächlich auch für Spieler, für Regeneration?
Ja, ich glaube, dass das erstmal zu der Professionalität eines Clubs gehört, wenn man dann im Profibereich dabei sein möchte. Dennoch ist das außergewöhnlich, gerade auch in der Zeit, wo es entstanden ist, wo man nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass der Verein uns das ermöglicht hat. Also ich sag mal so, da sind wir auf jeden Fall Bundesliga. Das ist echt schwer zu toppen. Umso schöner ist das Beispiel. Gestern war freier Tag und da sind immer mehrere Spieler mittlerweile auch an den freien Tagen da. Nutzen das, erholen sich da, pflegen sich da, weil es wirklich vom Ambiente her auch außergewöhnlich gut ist. Umso mehr freut uns das, dass dann auch die Spieler an freien Tagen oder wenn sie die Freizeit haben, das genießen, um sich dementsprechend zu erholen und dann gut in die Trainingstage zu kommen.
Pele, wir wollen jetzt hier in dieser Folge mit dir natürlich über eure Situation sprechen, nachher vielleicht auch noch über ein paar Themen, die die ganze Liga betreffen. Ich habe gerade gesagt schon, wir haben auch ein paar Fragen von Hörern. Und wir beginnen erstmal mit eurer Situation. Ich habe es gesagt, ihr seid Herbstmeister. Alles erinnert so ein bisschen an die vergangene Saison, wo es am Ende dann aber nicht für den Aufstieg gereicht hat. Und das ist auch eine Frage, die diesen Hörer hier beschäftigt.
Hallo, liebes 4:3-Team. Hallo, Trainer. Großes Dankeschön erstmal an die außerordentliche Hinrunde, die du mit deinem Team, ja, im wahrsten Sinne des Wortes gemeistert hast. Jetzt geht schon, ja, in wenigen Tagen los, aber nur noch wenige Wochen steht ja dann auch bald wieder das letzte Saisondrittel an. Und es gibt einige Spieler, die spielen ja noch bei Energie und die werden das natürlich auch, also ich gehe davon schwer aus, noch im Kopf haben, wie viele Punkte wir in diesem letzte Saison geholt haben. Was gedenkst du zu tun, dass bei uns nicht dieser Schlendrian wieder einkehrt wie letzte Saison?
Ja, ich glaube, ich verstehe die Frage, ich verstehe aber die Frage Schlendrian. Natürlich gibt es da Themen. Dennoch, ich glaube, dass jetzt auch auf dieser Rückrunde bezogen, sind wir Außenseiter. Wenn gewisse Clubs ihre ganze Wucht, ihre ganze Qualität Woche für Woche umsetzen können, dann ist es schwierig, unabhängig davon, dass wir einen Umbruch gemacht haben, unabhängig davon, dass wir vielleicht wirtschaftlich nicht die beste Ausgangsposition haben. Es ist einfach, wenn man die Vita vieler Spieler sieht von anderen Vereinen und die Vita der Spieler von uns. Und da meine ich gar nicht mal das Altersdurchschnitt, sondern da meine ich, wo sie gespielt haben, wie sie gespielt haben, wie viele Spielzeiten sie gehabt haben, welche Saison sie mal durchgespielt haben. Und jetzt mit dieser Geschichte auch aus der letzten Saison ist das mehr belastet, weil jeder fragt dich, ja, wird das wieder so? Ich meine, wir haben letzte Saison in der Rückrunde 24 Punkte geholt. Wenn du 24 hin, 24 rück, 48, bist du zumindest ein Drittligist. Also gehen wir mal davon aus, dass 48 Punkte in der dritten Liga reichen. Und von daher sehe ich uns jetzt auch in der Rückrunde als Außenseiter. Mit der Außenseite, aber auch mit der Situation schaffen wir es. Ich nenne das mehr zu investieren, schaffen wir es mehr draufzupacken. Das wird ein Schlüssel sein, weil viele Mannschaften in der Rückrunde performen besser als in der Hinrunde. Wenn es ein bisschen knistert, wenn es in der Tabellensituation ein bisschen schwieriger wird, wo es dann auch vielleicht um die eigene Existenz geht, um vielleicht in der Regionalliga abzusteigen. Wenn man dann sieht, auch in der letzten Saison, was Osnabrück aufgerüstet hat in der Winterpause, Rot-Weiß Essen, das können sich ja viele Vereine gar nicht dann so leisten. Wenn man jetzt sieht, Ulm, was sie machen, um nicht nochmal abzusteigen. Und von daher, wenn wir jedes Spiel schaffen, gewisse Parameter auf die Platte zu bekommen, gewisse Formationen zu finden, die das auch umsetzen können, dann wollen wir den Platz verteidigen. Aber das, ich bin mir sicher, dass das schwierig ist, wenn du den bis Platz 10, das sind 6 Punkte, also oder 8 Punkte. Das ist nicht viel bei der Drei-Punkte-Regelung. Deswegen, also das zu vergleichen mit der letzten Rückrunde, glaube, das würde dieser Mannschaft jetzt auch nicht gerecht, weil viele Spieler neu sind.
Aber wäre es eine Enttäuschung, wenn es nicht funktionieren würde mit dem Aufstieg?
Also wenn wir vor der Saison, und das war wirklich ehrlich gemeint, ich habe das schon mal gesagt, ich würde mich gerne hinstellen. Ich glaube, dass Hansa Rostock sagen kann, wir haben die Voraussetzung aufzusteigen. Das meine ich gar nicht nur mit den Möglichkeiten der Mannschaft. Sie haben jede Woche das Stadion ausverkauft. Was MSV Duisburg als Aufsteiger an Wucht entwickelt, auch mit dem Publikum. Ihr kennt das aus der dritten Liga, wo sie im Abschiedskampf waren, was da los war, wo die Spieler teilweise sehr, sehr negativ angegangen sind, um es vorsichtig auszudrücken, oder was dann in Lübeck passierte und was sie für eine Entwicklung genommen haben mit dem Publikum, welche Wucht da entsteht, oder auch 60 München immer ausverkauft. Ich glaube, das sind, oder Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen hat in dem Jahr 25, glaube ich, über 70 Punkte geholt. Ich glaube, das würde berechtigen, aufzusteigen. Die sind in der Lage, so an die 40 Punkte zu holen. Ob wir das wiederholen können, weiß nicht. Es wäre, natürlich ist das am Ende immer eine Enttäuschung. Es ist auch eine Enttäuschung gewesen, wenn du am Ende, du fährst nach Rostock am 37. Spieltag in einer Situation, wo uns das keiner zugetraut hat, an dem Tag so eine Leistung da rauszuhauen. Und dann kommst du als Dritter und dann kommt Ingolstadt und dann macht Ingolstadt im letzten Jahr wahrscheinlich das beste Spiel der Saison, weil sie wollten, dass Cottbus nicht aufsteigt, weil sie Cottbus nicht als den Konkurrenten sehen, sportlich, der sie eigentlich gefährden kann. Im Moment sieht es ein bisschen anders aus.
Habe ich das dann richtig verstanden, beziehungsweise was ich dich fragen wollte ist, ist es dann so, dass dass ihr wirklich auf die Schwächephasen der Top-Teams angewiesen seid, oder hat deine Mannschaft doch so ein Entwicklungspotenzial jetzt in den nächsten Wochen, dass man auch sagen kann, wir schaffen es aus eigener Kraft und sind eben nicht nur darauf angewiesen, dass Mannschaften wie Rostock, 60, Essen und so weiter, dass die schwächeln?
Also wir können die Sorgen machen, wenn wir gut gegen den Ball arbeiten. Aber gegen den Ball arbeiten meine ich nicht hinten, sondern es geht dann wirklich vorne los. Schaffen wir es? Ich glaube, wir haben in dem Mitte September bis Anfang Oktober in den 6 Spielen haben wir 5 gewonnen. In Rostock sehr glücklich, das habe ich auch gesagt, aber die anderen, die waren sehr, sehr ordentlich. Da waren wir die sprintstärkste Mannschaft, nach den Daten her. Und das ist auch eine Voraussetzung. Können wir die erfüllen oder können wir sie nicht erfüllen? Es lässt sich der Spieler darauf ein, jetzt zu sagen, okay, das könnten meine 5 entscheidenden Monate sein, ohne zu verkrampfen, ohne verspannt zu sein, ohne selbstbewusst zu sein, ohne unbekümmert zu sein. Ich bin der Meinung, dass wir die unbekümmerteste Mannschaft sein dürfen mit Fair, die da oben stehen, die das außergewöhnlich machen. Sie wechseln den Trainer, sie wechseln sehr, sehr gute Spieler, die höher wechseln in der zweiten Liga. Und es passt, es ist auch ein Verein, der das außergewöhnlich macht. Die Frage ist, können diese Clubs, können die unbekümmert bleiben? Können sie, ich nenne das draufpacken. Ich bin der Meinung, dass solche Clubs in eine Rückrunde draufpacken müssten, um vielleicht eine Sensation zu schaffen, weil andere haben bessere Voraussetzungen. Das ist aber auch nicht, deswegen bin ich denen nicht neidisch oder sonst irgendwas, sondern das ist ja die Herausforderung, die wir haben, die ich auch gut finde. Und jetzt gilt es einfach, das zu machen. Das geht ja schon am Samstag in Saarbrücken los. Saarbrücken hat vor der Saison gesagt, dieses Jahr wollen wir nicht in der Relegation, dieses Jahr wollen wir es schaffen. Und dann sieht man mal, dann kommt man in so eine Spirale rein. Ah, jetzt das müssen wir aber das nächste Spiel gewinnen. Dann kommst du aber auf einen Gegner, der an dem Tag unfassbar gut spielt, der an dem Tag alles richtig macht, du vielleicht nicht deine ganze Leistungspotenziale auf die Platte bekommst. Ja, und dann kommst du in so einen Strudel. Ja, und dann spielst du erstmal unten in der Tabelle. Da denke ich, das haben wir erledigt, weil 36 Punkte bis nach ganz unten durchgereicht zu werden, dafür sind wir zu stabil auch als Charakter in der Mannschaft und auch im Club.
Pele, ich finde die Aufgabe im Moment total reizvoll für dich, aber auch so ein bisschen diffizil. Wäre dir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr 13. geworden, hätte jeder gesagt als Aufsteiger, boah, klasse Saison. Und du würdest jetzt hier bei uns sitzen und würdest auf Platz 8 stehen. Und wir würden sagen, weil du eine Legende bist, sprechen wir mit dir über die Rückrunde. Jetzt bist du im letzten Jahr über alle Maßen erfolgreich gewesen und hast am letzten Spieltag die Relegation ja verspielt. Wie du sagst, ich war bei euch im Stadion gegen eine Mannschaft aus Ingolstadt, die völlig unbeschwert aufgespielt hat. Jetzt bist du wieder Herbstmeister. Werdet ihr auch so ein bisschen vielleicht Opfer der eigenen guten Tat? Und wie schaffst du jetzt den ganz schmalen Grat, dass du natürlich darauf hinweist, wenn Essen die PS auf die Straße bekommt, dann steigen die auf. Aber wir wollen es natürlich auch. Und wenn wir es nicht schaffen, dann darf hier auch keiner im Tal der Tränen rumlaufen. Das ist ja eigentlich ein ganz schmaler Balanceakt für dich jetzt im Moment als Trainer.
Absolut. Dennoch auch reizvoll, herausfordernd. Die Herausforderung, ich persönlich mag die. Ich glaube, dass wir intern sehr viel Ruhe haben, sehr viel Vertrauen. Was extern immer passiert, da hat man wenig Einfluss. Natürlich, mittlerweile glauben die uns, dass wir immer anderes Statement machen. Aber ihr wisst auch, im Sommer mit dem Umbruch, den auch so viele nicht dann so nachvollziehen konnten in der Situation, da hat man uns auch sportlich nicht so viel zugetraut. Und jetzt gilt es einfach, aus meiner Sicht habe ich den Spielern auch gesagt, zu der Neujahrsansprache, sich selber den Beweis geben, dass man mehr draufpacken kann. Ich glaube nicht, dass uns sportlich, sagen wir so, von der Herangehensweise, ich glaube, da sind wir mittlerweile mehr als gut in der dritten Liga angekommen. Es geht aber diese PS-Zahl, dieses Konstante, dieses Intensive, diese Intensität mit dem Ball, gegen den Ball, diese Wachsamkeit, diese Organisation in dem Spiel, wo es mal ruckelt. Ich glaube, dass es keine Mannschaft schafft, über 90 Minuten in einem Spiel konstant zu spielen. Das heißt aber nicht, weil sie nachlässig sind, sondern das heißt, dass jede Mannschaft unglaublich viele Berechtigungen hat, erfolgreich zu sein. Und dann immer diese Anpassung in den Spielen. Und da wird es drauf ankommen, haben wir diese Wachsamkeit, haben wir diese können wir das auch nehmen, also können wir auch mal in Spielen leiden und trotzdem nicht verrückt werden und trotzdem nicht immer nach hinten gucken, letztes Jahr in der Rückrunde war es ja auch so, sondern das hier und jetzt und einfach nach vorne zu schauen und zu sagen, unser Ziel ist es, am Samstag in Saarbrücken zu gewinnen. Wir können aus meiner Sicht völlig befreit aufspielen. Das eine Ziel werden wir erreichen. Das war vor der Saison das Hauptziel in Cottbus. Das war intern das Ziel. Bitte nicht in Abstiegsrudel kommen. Bitte die dritte Liga, wenn möglich, schnellstmöglich dicht machen. Ich sage nochmal, mit 36 Punkten ist das da und deswegen ist das für mich eine positive Herausforderung und ich habe zu der Mannschaft gesagt, ich erwarte von mir, dass ich es schaffe, diese 3% bei der Mannschaft zu mobilisieren. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Wenn ich das hinbekomme, dass ich diese Überzeugung habe, sie tagtäglich da drin auch zu begleiten, auch wenn es Rückschläge immer gibt. Diese Rückschläge gibt's, dann die Überzeugung zu behalten, dass es geht und nicht nach einem Spiel, was man verliert, eine Reaktion zu bekommen, sondern dass man die Option hat und zu sagt, okay, das nächste Spiel werden wir dann gewinnen.
Und das ist die eine Sache, das bereits existierende Konstrukt zu pushen, aber trotzdem ist es natürlich auch für euch wichtig, den Kader zu optimieren und nochmal so Feinjustierungen vorzunehmen. Da können wir jetzt erstmal, glaube ich, vermelden, dass Elias Bethke zu Dynamo Dresden geht, was dir die Zwickmühle nimmt, wenn du zur Nummer 1 machst in der Rückrunde. Das ist dann jetzt ja klar. Wie erleichtert bist du, dass jetzt so diese Entscheidung so getroffen wurde?
Was heißt erleichtert? Elias ist ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, der letztes Jahr fantastisch gehalten hat, außergewöhnlich gehalten hat, extrem in der 1-gegen-1-Situation, unglaublich war, hat sich dann leider verletzt nach dem zweiten Spiel im Pokal gegen Hannover beim Warmmachen. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, einen Torwart zu holen und der hat das fantastisch gemacht. Das sind die Fakten. Und dann wäre es so gewesen, wenn Elias jetzt aus der Verletzung, der jetzt absolut aber schon seit einigen Tagen im Training ist, hätte er sich hinten anstellen müssen. Es gäbe keinen Grund, jetzt zu wechseln. Und was dann in 3 Spielen oder in 4 Spielen ist, das wäre spekulativ. Ich habe nur gesagt, nach der Hinrunde, es gibt für mich jetzt aktuell keinen Grund, den Torwart zu wechseln. Das ist den einen nicht angenehm, aber den anderen hat sich das durch gute Leistung belohnt. Auf der anderen Seite, dass wir diesen Transfer zugestimmt haben, hängt auch immer ein bisschen mit der wirtschaftlichen Situation des Clubs zusammen. Wir sind eigentlich grundsätzlich darauf angewiesen, solche Spieler zu entwickeln, darauf angewiesen, dass sich die Spieler auch dann hier so entwickeln und dann auf sich aufmerksam zu machen, damit wir Gelder generieren können, um diese Mannschaft zu stabilisieren, Strukturen zu schaffen, sei es in der Infrastruktur, sei es in anderen Sachen, vielleicht jetzt auch im Winter, vielleicht mal diesen Spieler dazu zu bekommen, der vielleicht diese Qualität hat, um uns als Mannschaft noch stabiler zu machen, um uns auch Mannschaft vielleicht auch intern so zu überzeugen und zu sagen, ey, warum sollen wir uns kleiner machen? Wer nach 19 Spielen auf Platz 1 ist, der ist auch in der Lage, nach dem 38. Spieltag 1-2 zu stehen. Diesen Spieler, wenn wir den bekommen könnten, würden wir das machen. Und von daher erstmal wünsche ich Elias nur das Beste. Ich wünsche Dynamo Dresden das Beste. Es ist wichtig, dass Ostklubs in der zweiten Liga bleiben. Es ist wichtig, dass Ostklubs in der dritten Liga bleiben. Und von daher habe ich kein Problem damit. Im Gegenteil, es stimmt, dass ich zumindest mal weniger Kopfschmerzen habe. Wenn es zu einer Situation gekommen wäre, wenn Funky vielleicht mal einen Fehler gemacht hätte, dann weiß ich schon, dass dann auf mich eingestürzt wäre, ja, wann ich wechsle. Das war ja schon vor der Winterpause so, aber mit solchen Sachen kann ich mittlerweile gut umgehen.
Aber das muss doch für dich sicherlich auch so eine Art komische Gefühlswelt sein, weil Elias Bethke ist ja nicht irgendein Spieler, der da heute Cottbus verlassen hat. Der hat so lange in der Jugend gespielt, du hast ihn so lange begleitet und ist ja auch eine Persönlichkeit geworden in Cottbus. Ich glaube, er ist auch super beliebt bei den Fans, aber auf der anderen Seite hast du es ja eben beschrieben, ihr bekommt sicherlich eine große Menge Geld, die ihr wieder einsetzen könnt, um weitere Steine zu bauen oder euch weiterzuentwickeln. Wie ist das für dich persönlich? Ist es dann für dich eher so, ja, cool, wir kriegen die Kohle dafür, beziehungsweise ist schon schade, dass er uns verlässt, weil er einfach menschlich und sportlich auch fehlt?
Ich sehe das wirklich aus wirtschaftlicher Sicht für uns unabdinglich, dass wir Spieler verkaufen, wenn wir weiterkommen wollen. Und das ist ein Spieler, der im Blickfeld steht, das ist ein Spieler, der sich das verdient hat. Dass es jetzt in der Verletzung kommt, zeigt er, welchen Markt er hat, welchen Stellenwert er hat, was man ihm zutraut. Eine Liga höher, ich meine, es ist jetzt spekulativ, was wäre, wenn er jetzt die ganze Rückrunde nicht gespielt hätte, dann wäre sein Marktwert gesunken, dann wäre die Situation für ihn nicht einfacher. Ich freue mich, dass wir einen U19-Spieler den Mut hatten, die Überzeugung hatten, ihn zu Nummer 1 zu machen. Er hat schon die Erfahrung gemacht, in der Relegation auch mal zu verlieren mit uns, dann aufzustehen, aufzusteigen, dann eine famose Drittliga-Zufuhr zu machen. Für mich ist das die Motivation oder sollte die Motivation sein, aus unserem Nachwuchs vielleicht den einen oder anderen Spieler mehr durch die Durchlässigkeit nach oben zu bekommen, weil man hier die Chance kriegt, sich so zu präsentieren, um vielleicht weiterzukommen.
Und jetzt höre ich daraus, dass man das Geld nimmt, um direkt zu reinvestieren. Das ist der Plan oder deine Hoffnung?
Ja, ich denke nicht, dass wir das ganze Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmal, der Verein, der hat viele Themen. Infrastruktur, wisst ihr, das ist ein großes Thema nach wie vor. Wir haben schon viel gemacht. Da gilt es wirklich, den Club zu loben. Das ist nicht selbstverständlich, gerade in so Situationen. Der Verein schreibt seit 4,5 Jahren schwarze Zahlen. Er ist eigentlich aus dem Nichts. 2021 im Übergang, wo man überlegt hatte, sogar Konkurs anzumelden, hat er eine positive Geschichte geschrieben und das gilt es jetzt zu stabilisieren. Und stabilisieren ist auch mal vielleicht zu sagen, okay, vielleicht können wir auch mal in den Spieler investieren, was ich eben gesagt habe, der uns diese ganze Überzeugung gibt, diesen ganzen Club und den ganzen Club auch dieses Gefühl gibt, ey, wir könnten echt ein Kandidat sein. Ich meine, letztes Jahr, da hat man immer gesagt, 48 Punkte, dann sind wir sicher. Jeder weiß, dann nach 48 Punkte ist auch so ein bisschen Spannungsverlust gekommen. Ob es nur daran lag, weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht nur alles da drauf schieben. Aber diesen Spielertypen, den zu finden oder den zu bekommen, wird nicht einfach sein. Aber das ist die Herausforderung, das hinzubekommen. Wir haben Spieler, die natürlich individuell, Cigerci, Engelhardt, Timmy Thiele, das sind schon sehr, sehr gute Spieler, aber sind sehr ruhige Spieler. Da manchmal so einen verbalen, so einen, so einen richtigen Charaktertypen, so nicht den anderen sagt, ey, pass mal auf, ich muss mir nochmal was beweisen, sondern so die Überzeugung hat, uns so komplett alle mitzureißen. Das wäre noch so ein Gamechanger oder das wäre so ein Puzzleteil, wo ich sagen würde, ey, Club, Präsidium, bitte macht das möglich, um die Wahrscheinlichkeit vielleicht zu erhöhen.
Pele, ist es vielleicht aus dem Blickwinkel auch gar nicht so schlecht, dass du jetzt mit einem Punkt in zwei Spielen in die Winterpause gekommen bist, weil wenn du jetzt mit 8 Punkten Vorsprung geführt hättest und hättest gesagt, ich kaufe noch jemanden dazu, das bringt ja dann auch oft so ein bisschen Unruhe so in eine funktionierende Mannschaft rein. Jetzt hast du natürlich auch ein Argument zu sagen, vielleicht fehlt uns noch dieser allerletzte Tick, du hast ja gerade diesen Spielertyp beschrieben, ihr habt den jungen Pelzer geholt, das ist sicherlich jetzt noch keine Führungsperson. Dann habt ihr den zweiten Chiarchi, wie er ja ausgesprochen wird, der bei euch schon mittrainiert hat. Wäre das so ein Spielertyp oder stellst du dir neben dem noch einen anderen dritten vielleicht vor? Was braucht's jetzt?
Also bei Pelzer ist es eigentlich eine Geschichte für die Zukunft, wo wir glauben, dass er sich perspektivisch entwickeln kann. Da ist es ja auch angedacht, ihn weiter zu verleihen. Nach wie vor das Thema, da sehen wir so ähnlich wie Chan, dass wir den auch 2 Jahre wo geparkt haben, um einfach mal auf Spielpraxis zu kommen, weil es gibt hier keine zweite Mannschaft zu Chigiachi, sein Bruder. Das ist natürlich ein Spieler, der sehr vieles erlebt hat, sehr vieles gesehen hat, unfassbar erfahren ist. Aber das wäre, glaube ich, schon ein Regal. Das wäre nochmal drüber. Ich glaube, zwischen dem, was wir haben und Chigiachi, so ein Regal brauchen wir. Und zudem, dass wir die 4 Punkte oder nur 1 Punkt geholt haben aus den beiden Spielen. Also intern sehr frustrierend. Nach außen ein bisschen relaxter. Also ich hatte schon nach dem Spiel gegen Duisburg so insgeheim die Überzeugung und auch so das Gefühl, dass wir über 40 kommen. Und hätte auch nichts dagegen gehabt. Sowieso, wenn man jetzt weiß, wir fangen an und dann haben wir wieder 2 Heimspiele gegen Schweinfurt und dann am 31. gegen Hoffenheim, wo der Club 60 Jahre wird. Da wird das Stadion voll sein. Dann denkt man sich natürlich was aus, vielleicht eine Punktzahl zu erreichen und vielleicht so ein Polster zu haben. Für eine Schwächeperiode, die ja fast alle Drittligisten mal haben zwischendurch. Wo wir nach Essen gefahren sind, hatten wir vorher auch 2 Spiele verloren in 60 München. Hochverdient, weil wir es nicht geschafft haben, aus diesen spielerischen Möglichkeiten was gewinnbringend umzusetzen und gegen Osnabrück sehr unglücklich. Dann hast du direkt eine kleine Krise. Und dafür diesen Spieler im Defensivverbund zu haben, der das ein bisschen organisiert, so ein bisschen diese Ruhe und vielleicht auch so ein bisschen diese Gelassenheit da reinzubringen, das ist ein Wunsch von mir. Das ist intern hinterlegt. Das sage ich auch so offen. Und ihr könnt sicher sein, wenn so ein Transfer zustande kommt, dann ist der Spielerrat bestens informiert. Ich würde nie einen Spieler verpflichten, bevor der Spielerrat nicht darüber informiert ist. Da sind Spieler drin wie Chigerci, Borgmann, Thiele, Sebald als zweiter Torwart und Jonas Hoffmann als Identifikationsfigur von Energie Cottbus, also wichtige Säulen. Ich habe letzten Samstag noch über dieses Thema mit den Jungs gesprochen. Der Timmy ist da komplett mit involviert, weil der wird dieses Jahr 35. Der ist nicht ganz so zufrieden mit seiner Hinwunde. Und da versuche ich ihn auch immer zu erklären, mir geht es nicht um Tore, mir geht es eigentlich um seine Haltung. Und da kann er ein wichtiger Faktor sein. Und er weiß, was ich mit ihnen besprochen habe. Und deswegen sind die auch davon überzeugt, dass uns dieser Spieler sehr gut tun würde.
Ist es denn dieser eine Spieler oder gibt es eine Shortlist mit mehreren Kandidaten? Oder kannst du das schon so eingrenzen, dass du sagst, es gibt diesen einen Spieler?
Es gibt diesen einen Spieler, wo wir überzeugt wären, aber diesen Spieler dann davon zu überzeugen, dass es dann hier der richtige Standort wird. Ihr wisst, dass wir einen sehr, sehr guten Kaderplaner haben, der natürlich sehr viel guckt, sehr viel analysiert, sehr viel beobachtet, was könnte zu uns passen. Und was diese Person betrifft, sind wir absolut deckungsgleich, alle hier im Staff. Ich sage nochmal, ich habe den Spielerrat am Samstag komplett mit einbezogen, um auch deren Meinung da nochmal explizit zu hören. Und wir sind uns da einig, dass uns dieser Spieler extrem gut tun würde, um auf diesem Niveau nochmal, auch in, vielleicht auch im Training, vielleicht auch in der Ansprache, vielleicht auch in der Rückmeldung, in der Kommunikation sehr gut tun würde.
Ich finde es total spannend, da jetzt so nah dran zu sein. Also alle wissen ja anscheinend, wer es wird oder wer es werden könnte.
Nur wir nicht.
Nur wir nicht. So, das ist, ja.
Ich auch nicht. Ja. Nein, Spaß.
Aber Pele, er guckt ja bestimmt auch so ein bisschen dann links und rechts, was machen eigentlich die anderen? Und da ist natürlich vor allem der MSV Duisburg auffällig geworden jetzt mit der Verpflichtung von Lobinger. Ist ja gefühlt so der spektakulärste Transfer, sage ich jetzt mal. Bringt euch das vielleicht aber auch ein bisschen unter Zugzwang, dass ihr sagt, da müssen wir jetzt schon auch noch ein bisschen nachlegen? Oder spielt das gar keine Rolle, was die anderen machen?
Unter Zugzwang sowieso nicht. Und das spielt auch keine Rolle, weil da haben wir keinen Einfluss drauf. Ich habe das ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Duisburg, die Respekt, dass sie das sich ermöglichen, solche Spieler zu verpflichten. Ich glaube schon, das hat ja, glaube ich, eingangs auch gesagt, Lobinger ist eigentlich
Hat dich das überrascht eigentlich?
Top-Stürmer.
Hat dich das überrascht? Bitte? Hat dich der Transfer überrascht? Sorry, dass ich den unterbreche.
Also in den Insiderkreisen war das schon länger, dass Duisburg dran war. Ich war überrascht, dass Viktoria das in dieser Phase gemacht hat, weil die machen einen guten Job. Ich schätze den Marian als Trainer außergewöhnlich, weil er schon sehr, sehr ruhig wirkt, sehr gelassen wirkt, sehr fokussiert, sehr klar in seinen Analysen. Wirklich richtig gut. Das als Nachfolger von Olaf, da habe ich den größten Respekt vor. Und auch wie sie die Spielerabgänge immer kompensieren, auch gut. Aber das war so ein Anker, der nicht nur Wucht hatte, der macht ja Tore, ich glaube, hat 9 Tore erzielt. Gute Körpersprache, gute Mentalität. Und sie sind so in eine Tabelle. Ich hoffe nicht, dass sie unten reinrutschen, weil dafür machen sie es einfach zu gut. Und da habe ich nochmal große Sympathien für, aber so einen Spieler in so eine Phase abzugeben, Hut ab. Ich weiß schon, dass er im Sommer ausgelaufen ist. Also es ist kein Geheimnis. Also wir haben uns da auch immer mit beschäftigt, sind aber nie da dran gegangen. Aber haben wir natürlich 3 Stürmer, 2 mit dem Namen sehr ordentlich, aber das sind Stürmer, wo du eigentlich sportliche Ziele mit erreichen kannst. Aber jetzt hat natürlich Duisburg, das ist jetzt nicht zwar meine Aufgabe, die haben 5 Stürmer. Ne? Ein Krüger, ein Heike, ein Toben, einen holländischen Stürmer noch und jetzt mit Lobinger. Das musst du natürlich auch gut moderieren können. Dann haben sie ein sehr gutes Mittelfeld. Sie haben sehr viele erfahrene Spieler. Wird echt spannend. Das zeigt eigentlich, dass sie mit der Situation als Aufsteiger jetzt versuchen, mehr zu wollen, was auch absolut nachvollziehbar ist, wenn man sich Möglichkeiten hat.
Sie haben Zazar ja auch geholt, auch bemerkenswerter Transfer. Und wo wir schon beim MSV Duisburg sind, wollen wir die nächste Hörerfrage mal hören. Die dreht sich nämlich auch um den MSV, ist ein bisschen Special Interest und wir hoffen, wir können da jetzt ein bisschen was auflösen, was sich viele gefragt haben schon.
Liebes 4:3-Team, hier ist Thorsten aus Wesel, leidenschaftlicher Fan des MSV Duisburg. Und ich habe eine Frage an Pele Wollitz. Und zwar, immer wenn Pele Wollitz nach Duisburg gekommen ist, egal ob mit dem VfL Osnabrück, mit Energie Cottbus oder sonstigen Teams als Trainer, wurde er immer ausgepfiffen und er hat sich immer mit dem Duisburger Publikum angelegt. Jetzt ist es so, dass, ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2017, 18, 19, wo Ilya Grujew entlassen wurde, kam das Gerücht auf, dass Duisburg sich mit Pele Wollitz an einen Tisch gesetzt haben soll, um dass Pele Wollitz Trainer in Duisburg wird. Stimmt das oder stimmt das nicht? Man ist ja verehrt, kann man drüber sprechen.
Ich habe mit Duisburger Verantwortlichen noch nie Gespräche über einen Trainerposten gesprochen, noch nie.
Und dieser, was er jetzt gerade angesprochen hat, ich wusste das jetzt gar nicht so in der Tiefe, hat das was damit zu tun, dass du auch natürlich eine KFC-Vergangenheit hast und da in der Jahrhundertelf warst du ja da sogar drin.
Ja, ich bin in Osnabrück auch in der Jahrhundertelf und sogar Jahrhunderttrainer. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe große Wertschätzung sowieso für jeden Verein, aber sowieso dann auch für im Ruhrgebiet. Kann das nur lobend jetzt erwähnen, was sie dann nach dem Abstieg in der Regionalliga dann gleich so aufzusteigen. Aber es zu schaffen, so ein Publikum wieder hinter sich zu bringen in dieser Anzahl Und jetzt auch in der dritten Liga gilt es für mich nur respektvoll damit umzugehen. Alles andere, wenn da ein Fan meint, er müsste mich da auspfeifen oder beleidigen, ja, das kriege ich auch in den meisten Spielen gar nicht mit.
Gut, haben wir das auch aufgeklärt. Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Transfer, der, glaube ich, gestern über die Bühne gegangen ist. Strelly Mamba, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, spielt jetzt für den SSV Ulm. Und das ist ja so ein Spieler, der uns vor ein paar Jahren ja wirklich Freude gemacht hat in der dritten Liga und der dann wirklich von der Bildfläche verschwunden ist. Wie nimmst du so einen Transfer wahr? Weil er hat ja unter deiner Leitung wirklich brilliert, 3 Jahre lang in Cottbus. Freut dich das oder wart ihr überhaupt noch in Kontakt?
Ja, freut mich sehr. Also, ich hoffe, dass er das für Ulm bringt, was sie sich erwarten, was er sich erwartet. Ein Spieler mit einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit. Für ihn ist es wichtig, dass er ankommt. Also das sieht man auch. Ich glaube, der hat 19 Vereine gespielt. Wir haben uns auch vor 3 Jahren mit ihm nochmal getroffen, wollten ihn unbedingt zurückholen. Ich wollte ihn da so ein bisschen so wieder den Rücken stärken. Es ist auf unterschiedlichen Gründen hat es nicht funktioniert, aber das ist so ein guter Junge. Ich wünsche ihm nur das Beste und wünsche auch Pavel. Ich glaube, dass Pavel es auch verdient hat, wenn er diese Situation für sich und für Ulm hinbekommt. Ist nicht einfach, aber das sind Typen, die haben das dann auch für sich verdient, so eine Situation zu meistern. Und da hört er auch zu. Strelly, also von mir nur das Beste und nur die besten Wünsche.
Aber man merkt natürlich durch den Transfer, Ulm muss natürlich was tun. Die sind jetzt schon 6 Punkte hinterm rettenden Ufer. Da ist dann wiederum Aue. Du hast vorhin gesagt, die dritte Liga braucht auch Ostklubs. Deswegen wärst du vielleicht sogar dafür, dass Aue drin bleibt. Wir haben Aachen noch in der Verlosung. Wir haben Havelse und Schweinfurt unten drin. Wie blickst du auf den Abstiegskampf? Wie würdest du es vorhersagen, wen es da erwischt oder wer es am schwersten hat?
Also erstmal wünsche ich keinen Abstieg. Ich habe 18, 19 mit Energie Cottbus mit 45 Punkte wegen einem Tor am letzten Spieltag. Das ist bitter, unabhängig wegen einem Tor. Abstieg ist grundsätzlich bitter, egal aus welcher Liga. Dennoch hat man natürlich für gewisse Typen oder gewisse Vereine Sympathien. Wenn ich Aachen, Rashid Asusi, Supermann, super Typ. Klar in seine Meinung. Ulm habe ich schon gesagt und Aue, ganz ehrlich, das habe ich schon mal gesagt in einem Interview. Den wünsche ich nur das Beste. Mit dem Ort, 24.000 oder 20.000 Einwohner, da im Erzgebirge, das über Jahrzehnte überhaupt so geschafft zu haben, ist schon à la Bonheur. Mit dem Stadion, was sie da hinbekommen haben, da wünsche ich denen das, dass sie in der dritten Liga bleiben. Den wünsche ich halt einfach den Möglichkeiten, dann auch in den Erwartungen umzusetzen. Ich glaube, dass seit 3 Jahren wird immer versucht, wieder aufzusteigen. Ich glaube, wenn Aue es schafft, über Jahre, Jahrzehnte in der dritten Liga immer stabil zu sein, dann wirst du auch irgendwann mal oben mitspielen. Das war aber Greuther Fürth so in der zweiten Liga. Irgendwann steigst du mal auf, aber eigentlich bist du ein Zweitligist und du musst da immer damit von ausgehen, dass du mal absteigst. Aber das wünsche ich auf gar keinen Fall Aue und auf gar keinen Fall Rashid Asusi. Und auch keinen weiteren, aber da habe ich so persönlich so Interesse dran, weil ich den Club Aue sehr schätze, weil sie aus diesen Möglichkeiten über Jahrzehnte unfassbar viel gemacht haben. Und bei Rashid Asusi sage ich halt einfach, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Sportdirektor, Manager. Mit einer klaren Meinung, gutes Auftreten, klare Überzeugung. Und da habe ich dann halt Sympathien für.
Ja, und Saarbrücken könnt ihr jetzt direkt am Wochenende auch noch in ärgere Bedrängnis bringen. Ich meine, die haben auch nur 22 Punkte. Auch ein bisschen überraschend, dass sie da unten drin stehen. Wie unbequem ist dann so ein Gegner zum Jahresauftakt, der eigentlich andere Ziele hatte, der jetzt lange auf einen Sieg wartet und ihr fahrt dahin und das wird natürlich nicht einfach.
Ich habe mir sagen lassen, am Donnerstag geht's schon los.
Ja, wir machen Break in Frankfurt. Weil die ganze Reise, es wäre auch möglich gewesen zu fliegen. Aber ich finde, wenn du so einmal die Saison fliegst, ist es eher schadend als förderlich. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und 2 Tage vor dem einem Spiel sind wir schon mal gefahren, haben da gute Erfahrungen mitgemacht, dass man das eine Und ich glaube, so einen Break dann in Frankfurt zu machen und dann nochmal von Frankfurt nach Saarbrücken 2,5 Stunden so circa zu fahren, macht Sinn aus unserer Sicht zum Gegner. Natürlich, wenn man die Mannschaft sieht, dann wundert man sich, dass sie vielleicht in diesen Tabellenregionen sind. Aber das heißt aber auch, wie stark die Liga ist, wie ausgeglichen, was in jedem Spiel abverlangt wird. Aber meine Überzeugung ist, wenn du in Saarbrücken gewinnen willst, sie haben Druck. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also, dass das schwierig wird, da rennt auch eine Woche später gegen Schweinfurt. Das wird auch schwierig. Aber jetzt in Saarbrücken, gerade nach so einer kurzen Pause, habe ich die Überzeugung, wenn wir es schaffen, das Beste auf den Platz zu kriegen, dass wir da auch erfolgreich sein können.
Ich gehe davon aus, dass der DFB seine Pforten öffnet und ihr dann am Campus trainieren dürft.
Ja, richtig.
Wahnsinn.
Warst du schon mal da?
Nein.
Oh, da kannst du dich freuen. Das sieht echt stark aus, da muss ich schon sagen.
Pele, was mich vielleicht noch interessieren würde, zu deiner besonderen Verbindung mit Energie Cottbus vielleicht nochmal zum Schluss. Ich meine, du hast für so viele große Traditionsvereine gearbeitet. Du hast beim ersten FC Köln gespielt. Du bist mit Lautern Pokalsieger geworden. Du hast eine königsblaue Vergangenheit, Osnabrück und alles. Was ist das ganz Besondere, der Schlüssel, dass du, und das darf man ja schon sagen, weil viele haben es ja vielleicht vergessen, als Wessi aus Nordrhein-Westfalen dich ja fast schon an der polnischen Grenze dermaßen wohlfühlst, dass du diese ganze Region antreibst? Ich muss ehrlich sagen, für mich war das damals, als ich als junger Reporter das erste Mal da ankam, sorbische Straßenschilder und so, das war ja alles, du weißt, was ich meine, ne? Das ist ja schon im ersten Moment fast eine andere Welt und du weißt, wie viel Wertschätzung ich für euch da habe in der Lausitz, was ihr da macht. Wie hast du dich in diesen Club einfach so verliebt? Ich finde das schon bemerkenswert.
Ich glaube, einer der Schlüssel war 2009, dass sie mir anvertraut haben, diesen Umbruch machen zu dürfen, wo ich sehr viele hochtalentierte junge Spieler davon überzeugt habe, in die Lausitz zu wechseln. Das hat den Club keiner zugetraut, das hat mir keiner zugetraut. Ob das diese Brenzkas waren, Kruska waren, Adlung waren, Hünemeyer waren, weiter. Und dann die Spieler, die hier geblieben sind, wo man denen nachgesagt hat, dass das Söldner waren, wie Jula, leider verstorben, Angelov, Rangelov, Rivic. Ich habe aus diesen Dings eine Mannschaft gemacht und ich denke, dass da ein sehr attraktiver Fußball gespielt worden ist. Unabhängig davon, Halbfinale, Torschützenkönig Pettersen, Bittencourt aus den eigenen Nachwuchs geholt. Viele junge Spieler, Fahnenrich, Wittroff, die Möglichkeit gegeben, mir hier oben anzukommen. Sehr attraktiv und ich habe die Lausitzer schätzen kennengelernt. Ich habe das auch nach draußen transportiert. Ich fand das immer unfair, wie diese Region dargestellt worden ist, finde ich teilweise heute noch. Und vielleicht ist dadurch eine Sympathie gegenseitig entstanden. Ich bin dann ehrlich, ich habe dann 2011, wo ich den Vertrag aufgelöst habe, da waren wir Siebter in der zweiten Liga, nach weiß ich nicht, wieder ein Umbruch. Da waren die nicht zufrieden, da war ich ein bisschen enttäuscht. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Weil ich gesagt, okay, wenn ihr mit der Arbeit nicht zufrieden seid, dann lösen wir das. Es wurde dann stattgegeben. Und da war ich auch überrascht, dass sie mich zurückgerufen haben, also nochmal zurückgeholt haben. Aber mit einer Überzeugung, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich für die 5 Spiele. Das gebe ich der Region zurück. Das hat der Club und die Region verdient, dass ich das versuche. Das war zwar sehr kompliziert und sehr schwierig. Jeder, der da damals intern mit involviert war, der weiß das, was ich da meine. Ja, und dann sind wir leider abgestiegen in den 5 Spielen. Und dann haben sie mir diesen extremen Umbruch anvertraut, bis es dann 2019 als Tabellenführer dazu gekommen ist, wo ich dann auch intern gesagt habe, also bis hierhin und nicht weiter. Und dass sie mir dann nochmal angerufen haben. Ich finde, wenn man dann nicht alles dafür gibt und wenn man dann nicht so ein bisschen demütig ist oder dankbar ist, dass jemand das dritte Mal nach dem Abgang 2019 so eine große Aufgabe, für mich ist es eine große Aufgabe, es ist ein Traditionsverein, gerade in dieser Region, gerade wenn man weiß, mit diesem Standort, wenn man das nicht dann mit allen Fasern zurückgibt, dann weiß ich nicht wann. Und jetzt habe ich ein Präsidium, was einfach matcht. Also ich sage das wirklich, das matcht. Das ist außergewöhnlich, wie die uns arbeiten lassen. In erster Linie mich und dann damit natürlich auch den Staff und der Mannschaft. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich und nachvollziehbar, so viel Freiheiten zu bekommen, aber mit dem Wissen, dass wir da sehr gewissenhaft mit umgehen. Und das ist liebenswert hier. Also wer im Sommer in die Lausitz kommt mit einem Spreewald, der sagt, er kommt wieder. Ob die in der Altstadt, ich sage nochmal Spreewald, du hast viele Möglichkeiten. Du bist schnell in Berlin, du bist schnell in Dresden. Du hast viele Möglichkeiten. Und was für mich das Entscheidende ist, du kannst dich hier auf Fußball komplett konzentrieren. Das ist extrem für junge Spieler, glaube ich, ein sehr guter Standort.
Und jetzt bist du ja auf einem guten Weg, einen nächsten historischen Eintrag in die Vereinsgeschichte zu schaffen, wenn das gelingen sollte mit dem Aufstieg. Spätestens dann bauen sie dir, glaube ich, irgendwo ein Denkmal in der Lausitz.
Ich brauche kein Denkmal. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich bin nicht so ein Typ für Denkmale, ehrlich. Ich finde das nicht gut. Ich wundere mich auch, das sage ich ehrlich, über den einen oder anderen allgemein, über Legendenstatus und so. Anerkennung, okay, das hat jeder gerne und das sollte auch jeder bekommen, allgemein, unabhängig vom Fußball. Wenn wir jetzt auch nur sehen, den unbekümmerten Karl, der sagt jetzt, ich würde gerne bei Real Madrid spielen, ne? Mal irgendwann. Was da für Diskussionen entstehen.
Lächerlich, lächerlich.
Wirklich lächerlich, gerade dann auch noch von ehemaligen sehr, sehr guten Spielern, das zu kritisieren und ihnen da auch ein Stück diese Unbekümmertheit wegzunehmen mit, das ist meine feste Überzeugung, dass man ihn da auch ein bisschen so jetzt versucht zu manipulieren. Mann, der ist 17 Jahre, man lass ihn doch denken und sagen, das ist doch gut, auch für euch gut. Alles wird jetzt immer nur noch vorgeschrieben, sag das mal lieber so, sag mal lieber weniger dazu, ne? Fußball ist auch dafür da, frei zu reden. Fußball ist auch mal zu sagen, hey, es wäre ein Wunsch von mir. Ich wäre auch gerne Trainer von Barcelona geworden. Also sowieso, wenn du am Sonntag Barcelona gegen Real Madrid gesehen hast, was das für ein Spiel war. Unglaublich, sowas begleiten zu dürfen. Und dann so haben wir so einen deutschen Spieler, der so unbekümmert ist. Und dann wird gleich alles in Frage gestellt. Der spielt bei Bayern München und sagt mit Real Madrid. Und deswegen mag ich solche Statussymbole, mag ich nicht, wirklich nicht. Ich möchte, wenn man der Meinung ist, dass die Arbeit gut ist, eine Anerkennung haben, aber ich brauche kein Statussymbol.
Aber wenn es wirklich klappen sollte mit dem Aufstieg, wirst du es nicht verhindern können, dass die Leute dich durch die Straßen tragen und dann musst du das Lob auch mal annehmen, dass du den Leuten sehr, sehr viel gibst und gegeben hast in Cottbus.
Ich nehme gerne Lob an und ich versuche auch alles zu geben, aber wie gesagt, diesen Statussymbol, dem brauche ich nicht.
Und Peter,
weil du... Wenn den einer verdient hat, dann sind das solche Leute wie Beckenbauer, also wie Gerd Müller. Also alles, was da drunter kommt, ist für mich schwierig im Stadion. Uwe Seeler auch. Nicht nur, weil Thomas das sind ja Fritz Walter. Also, aber bitte, ich finde, dann sollten wir, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen.
Und am Ende machen wir jetzt einfach draus, Pele Wollitz, nach dem Aufstieg will er zu Real Madrid. Das ist noch eine geile...
Barcelona.
Ich finde den Fußball von Barcelona noch mal ein Stück besser als den von Real Madrid.
Ja. Wobei Real wäre jetzt einfacher mit dem Trainerjob.
Guck mal, Alonso.
Wahnsinn, ne?
Auch Geschichte, ja. Leider.
Ja. Pele, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier in unserer ersten Folge des neuen Jahres. Wir drücken dir und euch ganz fest die Daumen, dass das Jahr so verläuft, wie ihr euch das wünscht. Dankeschön. Sehen uns das ein oder andere Mal im Stadion und sind sehr gespannt, wohin die Reise geht mit Energie Cottbus.
Schöne Grüße und Pele, wenn ich beim nächsten Mal beim Heimspiel bei euch bin, dann komme ich einen Tag vorher. Die Sauna gucke ich mir an auf jeden Fall.
Du kannst dir die Sauna nicht angucken. Bist herzlich willkommen und auch so einen Tag vorher. Du wirst es genießen. Ich kann dir das eine oder andere gute Restaurant zeigen. Ich würde mich freuen und du bist herzlich eingeladen. Oder
Dankeschön.
Alle.
Wahnsinn. Dankeschön.
Peter, danke für deine Zeit.
Danke sehr.
Danke, macht's gut. Ciao.
Danke, ciao.
Tschüss.
Ey, es ist so geil. Vor allen Dingen finde ich, was er wirklich für eine Stärke hat, ne? Der spricht ja auch über Sachen, wo wir ihn jetzt gar nicht drüber angesprochen haben. Ferl haben wir jetzt abgehandelt, dann Aachen. Wir haben über Ulm gesprochen, über Aue. Der ist halt...
Als hätte er das Briefing gelesen.
Nein, jetzt wirklich. Und ich finde, das ist, hast du ganz, ganz selten, dass du jemanden triffst. Ich meine, klar, wir haben ja auch schon mal bei uns im Podcast gesagt, vielleicht schießt er auch manchmal mal über das Ziel hinaus.
Der hat halt einen ganzheitlichen Blick.
Ganz genau, aber diese totale Begeisterung für das, was er macht und trotzdem auch zu sagen, ich gucke auch noch auf einen anderen Standort und sowas und nicht nur so monothematisch in seinem Ding, das gefällt mir halt total gut. Und er ist ja wirklich nicht so, dass er sich jetzt überlegt, was darf ich jetzt sagen zur Konkurrenz, sondern er sagt einfach, ist auch die Gelassenheit des Alters, ist dir doch scheißegal, ob das jetzt irgendeiner beim anderen Verein von den Fans jetzt gut oder schlecht findet oder sowas. Ne?
Es ist immer, also ich gucke mir ja sehr, sehr viele PKs an und da hört man auch raus, dass er sehr, sehr viel Fußball schaut. Also als Drittligatrainer hast du, glaube ich, sowieso überhaupt keine Zeit und dann auch noch die Zeit zu nehmen, um sich auch noch Champions League, Bundesliga, Premier League und alles Mögliche anzuschauen, finde ich total bemerkenswert. Ja, und es war total erfrischend, mit ihm zu sprechen. Also.
Und jetzt, wo er weg ist, können wir ja frei sprechen. Glaubt ihr denn, die ziehen's? Also oder wird möglicherweise auch zum Verhängnis, dass sie ja sehr viele Gegentore kassieren? Nur die vier auf den Abstiegsplätzen, glaube ich, haben mehr Gegentore. Ist das was, was dann am Ende zum Problem werden könnte? Und wenn man sich auch die anderen Teams anguckt, die sich ja entsprechend verstärkt haben?
Also ich fand es total interessant zu hören, dass sie ja eine klare Vorstellung haben, wer da noch nach Cottbus kommen soll. Es gibt ja, ist ja so ein bisschen wie Thiago oder Nix in Cottbus jetzt im Winter, so hört sich es zumindest an. Und wenn diese Person dann wirklich kommen sollte, glaube ich, hat Cottbus wirklich eine reelle Chance, weil sie einfach, glaube ich, auch gelernt haben aus dem letzten Jahr. Ich glaube, wenn es dann in diese entscheidende Phase geht, da wird Wollitz nochmal anders reagieren als letzte Saison. Das ist ein Mensch, glaube ich, der lernt eben aus der Vergangenheit. Und das kann zu einem Vorteil werden für Cottbus.
Aber wie guckt ihr denn jetzt auch auf die Transfers? Ein paar haben wir schon angesprochen. Also Lobinger, klar, müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Kania, auch ein hochinteressanter Spieler, der zum VfL Osnabrück geht. Der in Bielefeld.
Finde ich einen sehr sinnvollen Transfer, weil kennt die Liga, muss sich jetzt auch nicht groß noch umstellen mit einem Umzug ganz woanders hin. Das ist ja keine Entfernung. Ist ein wirklich ein Strafraum, ein Abschlussspieler und genau das suchen sie ja in Osnabrück. Also, weil der Pele auch gerade das Profil beschrieben hat, was er sucht. So hatten die in Osnabrück ja sicherlich auch eins. Und da würde ich sagen, passt Kahn ja schon weit über 90% rein.
Finde ich auch. Also, das, also schwarz auf weiß, Osnabrück schießt wenig Tore, wir brauchen einen Stürmer, bedienen sich bei Arminia Bielefeld, der braucht Spielzeit, der Kania, der weiß, wie man aufsteigt, weiß, wie man Tore schießt, dass man sich aber so früh einig war, das hat mich schon überrascht, dass weil Osnabrück jetzt mit Verlaub, da gibt es sicherlich Vereine, die vielleicht ja noch attraktiver sind, was so das Finanzielle angeht, dass man sich so früh einig war, ist schon ein Fingerzeig auch dann.
Dann geht Danny Schmidt zu Rot-Weiß Essen von Fortuna Düsseldorf. Ist er derjenige, der dann endlich verlässlich knipst als Stürmer? Den
Jetzt schaut ihr mich so an. Ich habe bei uns in die Gruppe geschrieben, ich weiß gar nicht, wer das ist.
Also. Nein. Also da sage ich, das ist mehr Wundertüte. Was man so hört, ist das ja ein hochveranlagter Spieler. Allerdings hat er natürlich jetzt noch nicht nachgewiesen auf diesem Niveau. Das hat Kania im letzten Jahr zu treffen. Und klar ist auch, Rot-Weiß Essen dürfte fast die Mannschaft sein, die den größten Druck hat. Aus dem eigenen Verein, vom Umfeld, von den leidenschaftlichen Fans. Da musst du gefühlt eigentlich direkt funktionieren. Sonst, und die Liste ist lang, derer, die da hinkamen, knipsen sollten und jetzt eigentlich schon gar keine Rolle mehr spielen oder schon wieder weg sind.
Ja, also was mich erstmal total wundert, wenn Lobinger zum MSV geht, warum war dann Lobinger kein Thema bei RWE, beziehungsweise warum hat sich RWE nicht, vielleicht wahrscheinlich haben sie sich auch um ihn bemüht, aber warum geht Lobinger nicht zu RWE? Weil ich glaube, finanziell gesehen ist RWE dann doch nochmal besser aufgestellt als der MSV und die Wahrscheinlichkeit, dass RWE gut aufsteigt, ist wahrscheinlich größer als dass er.
Aber Duisburg hat uns ja damals, wir waren doch zusammen im Verl, am dritten Spieltag, da hat uns der Michael Preetz gesagt, sie waren noch an jemandem dran, haben dann aber irgendwann sind sie auch ausgestiegen, das Geld war ja vielleicht noch da, dann sagt man jetzt bei der Tabellensituation, wir legen nochmal was drauf, vielleicht sind sie jetzt auch all in mit Lobinger gegangen. Wobei, zur Wahrheit gehört ja auch bei den neun Toren von Lobinger, den ich als Spieler sehr schätze, waren 5 Elfmeter dabei, also ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt schon 20 geknipst hat und du sagst, das ist die Lebensversicherung. Ne? Toller Spieler, keine Frage.
Hat ja auch schon unter Koschinat gespielt in Osnabrück. Ja. Naja, war ich auf jeden Fall darüber ein bisschen verwundert, dass das gar nicht so aufgeploppt ist. Ansonsten muss ich sagen, bin ich voll bei Veggie, dass RWE der gefühlte Top-Favorit ist, auch so aufgrund dieses ganzen Jahres, was Pele auch eben gesagt hat, mit 70 Punkten. Was aber der größte Verlust wäre, was ja jetzt wahrscheinlich bevorsteht, ist der Abgang von Moustier, weil das ist wirklich ein Spieler, das ist mir jetzt in den letzten Wochen nochmal bewusst geworden, und auch mit dem letzten Spiel, als wir gegen Ulm da waren, Der hat eine Qualität, diese Einwürfe von außen, das haben nicht viele Spieler in der Liga. Es gibt genügend Leute, die Tore schießen können, die in eine Ecke reintreten können, aber diese Einwürfe von außen, und davon hat RWE größtenteils auch gelebt in der Hinrunde, wenn dir das genommen wird, das ist schon, das tut allen, schon richtig weh.
Hat der für mich aber auch spielerische Klasse. Also gerade mal so eine statische Situation auflösen, ob das jetzt über Einwürfe ist oder über so im Spiel. Also ich war völlig überrascht, als ich das heute gelesen habe. Was ist denn da jetzt gerade Stand überhaupt?
Ich glaube, er hat ein Angebot aus Portugal.
Ja?
RWE sind, glaube ich, die Hände gebunden und würden ihn gehen lassen, auch aufgrund des der Ablösesumme.
Hat da Fufak vermittelt, oder?
Aber braucht natürlich Ersatz.
Ne, Wonitsch ist da hingegangen, ne?
Genau, Wonitsch. Ja. Aber also, Moustier ist für mich ein Spieler, der das Ganze da zum Kippen bringen könnte, wenn er gehen sollte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Also ich finde ihn auch einen extrem wichtigen Spieler für Rot-Weiß Essen.
Ja, sie können es natürlich kompensieren, indem dann Müsel wieder auf die 6 geht mit Jasula und Arslan dann vorne vielleicht auch nochmal wieder nochmal eine Schippe drauflegt. Aber klar, der geht dir erstmal ab. Diese Einwürfe sind schon herausragend. Aber sie suchen ja auch noch. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Bis Anfang Februar ist das Transferfenster noch auf. Und möglicherweise haben sie auch noch den einen oder anderen Euro irgendwo rumliegen. Bei anderen Vereinen geht es nicht darum, wer kommt, sondern wer bleibt. Ryan Naderi bei Hansa Rostock. Heiß umworbener Spieler, aber Hansa bleibt standhaft, auch ein ganz wichtiger Spieler, um möglicherweise das Ziel zu erreichen.
Ja, vor allem auch total mit dem Fingerzeig. Wir wollen den nicht abgeben, wir wollen aufsteigen. Also das ist genau das, was Moustier für Essen ist, ist wahrscheinlich Naderi für Rostock. Wir geben den nicht ab, das ist ja auch Stärke zeigen von Chapuisadeh, auch wenn dann da die Millionen winken. Also ist für mich ein klares Zeichen. Und wenn der bleiben sollte, ist Rostock für mich auch ein so ein ja, neben Essen somit der Top-Favorit auf dem Aufstieg.
Also im Moment bist du bei Essen, Rostock und Cottbus, die drei.
Mhm. Ja.
MSV?
Habe ich nicht so ein gutes Gefühl.
Hast du nicht so ein gutes Gefühl? Ja,
aber wer bin ich schon?
Aber du hattest ja damals ein Riesengefühl bei ihnen, dass die auf gar keinen Fall absteigen. Vielleicht ist es ja dieses Jahr umgekehrt.
Das ist ein Übergangsjahr beim MSV.
Stimmt. Genau. Aber übrigens, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen. Der erste FC Saarbrücken hatte jetzt auch eine andere Satzung, beziehungsweise eine
11 Stunden Mitgliederversammlung.
5:07 war der letzte Programmpunkt.
Und ich habe gehört, es gab kein Alkohol in der
Es gab alkoholfreies Karlsberg. Ja. Also das ist ja Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
Ja, erzeugt das eine Aufbruchstimmung jetzt beim
Ich
weiß
nicht. Also ohne Alkohol, ich weiß. Ja, ich glaube schon, sie haben ja, ich glaube, dass die, was ich gut finde, ist von Hartmut Ostermann, dass er sich nicht beleidigt in die Ecke zurückgezogen hat, sondern er hat mit den Leuten geredet. Sie nennen das jetzt die Big Four, das sind 4 Riesenunternehmer, die jetzt da drin sind. Also ich hätte jetzt das Gefühl, dass das den Verein auf jeden Fall strukturell nach vorne bringt.
Ja, glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall gesünder aufgestellt. Es sind auch noch die etablierten Ehemaligen mit dabei. Man hat eine Präsidentin ganz oben an der Spitze, aber die mehr repräsentativ den Verein vertritt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, weil jetzt werden ja, ich glaube, 3 Personen gesucht, die in Sport, Finanzen und ich glaube Marketing, da federführend arbeiten werden.
Umso interessanter ist dann eben jetzt der Jahresauftakt gegen Cottbus. Das ist direkt mal von 0 auf 100. Und von 0 auf 100 geht es natürlich auch für uns in dieser Folge.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Ja, hier wird direkt wieder Leistung abgefragt. Mit der Frage der Woche, das ist eine Frage von euch da draußen aus der Community rund um die dritte Liga oder um den Fußball. Ihr könnt uns die Frage der Woche schicken als Sprachnachricht auf unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Das ist total richtig. Und hier ist die Frage der Woche, die erste Frage der Woche des Jahres.
Guten Morgen, Aydin hier aus Osnabrück. Dadurch, dass ich großer VfL-Fan bin, werde ich euch natürlich heute eine Frage der Woche in Bezug auf den VfL Osnabrück geben. Und zwar, am 1. August 2005 hat sich der VfL Osnabrück im Elfmeterschießen gegen Greuther Fürth durchgesetzt. Wie viele Elfmeter wurden von beiden Teams insgesamt verwandelt, bevor der erste Fehlschuss die Entscheidung brachte?
Also, 2005, das ist ein Jahr, da war ich noch in der Schule.
Also ich glaube, wir reden halt über DFB-Pokal wahrscheinlich.
Ich habe noch nicht gearbeitet. Veggi, warst du dabei?
Ich war bei diesem Spiel nicht dabei. Ich war zu dem Zeitpunkt schon im Stadion unterwegs. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich in der ersten DFB-Pokalrunde was gemacht habe. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja so eine Spezialfrage, die kann man ja auch noch nicht mal erschließen. Also entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Was, ne?
Das war eine geile Zeit damals. 2005 ist so vor dem Sommermärchen. keiner weiß, wo Deutschland stand und so.
Übrigens, da möchte ich jetzt nur mal sagen, was ich gestern gelernt habe. Es gibt so einen Kalender. Thomas Kraus, unser ehemaliger Experte, schickt mir immer die Fragen. Wir betteln uns dann so. Wer ist der Torwart, der die meisten Elfmeter während eines DFB-Pokalspiels gehalten hat? Also wenn man alles zusammenzählt, kann auch dann das Elfmeterschießen plus schon etwas in der regulären Spielzeit.
In Deutschland?
Daniel Batz. Richtig?
Das ist richtig. Daniel Batz hat 5 gehalten damals mit Saarbrücken gegen Düsseldorf in der ersten Halbfinalsaison. Weil mir fiel halt Uwe Kamps ein, der hat ja 4 im Elfmeterschießen gehalten, also alle 4, das ist Wahnsinn, aber der hatte halt keins in der regulären Spielzeit gehalten. Nur mal, um ein bisschen Fußballwissen hier noch vorzu gaukeln. Also, die Frage scheint ja so zu sein, dass die sich abgewechselt haben und haben die Dinger immer reingewämst. Und es gab letztes Mal ein Elfmeterschießen, da haben, glaube ich, die 14 ersten Schützen getroffen. Da kann ich mich erinnern. Das war letztes Mal ein
Ich kann mich immer nur daran erinnern, Sandhausen gegen Stuttgart, ne? Das längste.
Ja, das ist das längste. Das hat Hendrik Herzog mit seinem Pfostenschuss negativ entschieden, ja. Es war nachher, keine Ahnung, 13-12 oder sowas. Im Afrika-Cup-Finale hat Anthony Buffo mal verschossen für die.
Ehemals Fortuna Köln.
Ganz genau. Hat dann dafür, ich glaube, die Elfenbeinküste hat das Finale deshalb verloren. Ich würde jetzt einfach mal so in dem Ding eingrenzen, irgendwas zwischen 14 und so 16, bis einer mal gehalten wurde. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, ich kann es überhaupt nicht sagen.
Nein, also wir wissen es nicht, aber das macht jetzt für mich nur Sinn im Kontext der Fragestellung.
Man kann ja sogar mehr sagen, ne? Also das ist ja wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, 14, 15 ausgegangen oder sowas. Das sind ja dann schon.
Na gut, aber es gibt ja oft auch so, nach 8 verschießt die eine Mannschaft und verschießt die andere dann auch mal einen oder sowas, ne? Aber dass keiner gehalten oder verschossen wurde, da finde ich zwischen 14 und 16 schon relativ viel. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Tobi.
Dann lass uns 16 sagen.
Ja, können wir machen. Hier ist die Antwort.
Die Antwort ist 19 Elfmeter. Oh. Schon eine Wahnsinnszahl, wenn man überlegt, dass der Rekord von 95 immer noch bei 26 Elfmeter liegt. Damals war es Stuttgart gegen Sandhausen, hat sich auch Sandhausen durchgesetzt. In meinem Falle auch der VfL Osnabrück durchgesetzt. Und übrigens war damals der Trainer von unserem VfL Klaus-Dieter Bele-Wollitz. Liebe Grüße aus Osnabrück.
Moment, jetzt muss ich aber mal ganz kurz sagen, wir haben natürlich einfach gestrichen das Ding Stuttgart gegen Sandhausen, viel Schuss Hendrik Herzog.
Gibt einen Fleißpunkt.
Das muss man ehrlich sagen, gibt einen Fleißpunkt. Und 19 und 16, ja, das ist
jetzt eine Schätzfrage, ich finde das auch okay.
Also finde ich jetzt wirklich, das sind weniger als 20% Abweichung, also da würde ich sagen, da haben wir auf jeden Fall einen Unentschieden geholt hier.
Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen.
Ja, und mit Klaus-Dieter Wollitz schließt sich doch ganz hervorragend hier auch noch ein Kreis. Wir wollen die Folge aber nicht beenden, ohne wirklich jetzt noch auf den 20. Spieltag zu gucken am Wochenende. Es geht wieder los. 4 Teams können nach dem Spieltag Tabellenführer sein. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil. Also muss man schon sagen, Freitag geht's los mit dem Tipico-Topspiel. Regensburg gegen Ingolstadt.
Bayerisches Derby.
Wenn Strassi fit ist, ist er, glaube ich, auch vor Ort, aber schauen wir mal.
Wenn nicht, dann wird das Spiel verlegt.
Dem geben wir jetzt hier unseren 4-3-Schnaps.
Ich glaube, wir können übrigens froh sein, dass die dritte Liga jetzt erst anfängt, wenn sie am vergangenen Wochenende schon gestartet wäre.
Dann ist abgesagt.
Dann hätten wir einige Spielausfälle gehabt.
Ja.
Ja, genau, das am Freitag. Samstag dann eine tolle Konferenz. Saarbrücken-Cottbus haben wir schon angesprochen.
Ja. Ja, dann exklusiv auch bei uns ist das Spiel 60 München gegen Rot-Weiß Essen. Also da muss man schon sagen, also das ist wirklich ein Spiel, das macht entweder alles nochmal so richtig spannend oder RWE macht natürlich einen richtig großen Schritt und katapultiert sich ganz nach vorne.
Ich bin bei Aachen gegen Osnabrück, finde ich auch ein geiles Spiel am Wochenende.
Komme ich auch hin, ja.
Kommst du auch dahin?
Ja.
Sind wir da zusammen? Okay.
Ja. Schön, dass du das nicht weißt, aber
da,
gut.
Da seht ihr euch, das ist auch schön.
Ja.
Ich fahre nach Verl gegen Mannheim und freue mich auch wieder auf die Poststraße.
Ich glaube, Verl bleibt wird Spitzenreiter.
Möglich ist es.
Aber gut.
Da wäre dann, also Verl, muss ich sagen, habe ich ganz dick auf dem Zettel. Da wäre wirklich die Frage, die können wir jetzt noch nicht beantworten, wenn die mal so 8 bis 10 Spieltage vor Schluss immer noch in der Situation sind, ob dann der ein oder andere doch mal anfängt nachzudenken. Ne?
Aber Stand jetzt ist ja noch kein großer Spieler im Endeffekt weggegangen. Mhm. Geiret wird ja angegraben von Sebastian Lange. Das ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand, dass der SC Paderborn da wildert in der dritten Liga. Aber welchen Transfer ich richtig gut fand vom SC Verl? Foti. Foti von Dortmund 2 ist für mich ein Spieler, der passt perfekt nach Verl und halte ich große Stücke von. Aber schauen wir mal. Was gibt's noch? Achso, ich soll noch sagen, es gibt den Legends Cup am Sonntag. Wurde mir so aufgetragen von unserem Chef.
Ja.
14:20 Uhr, Legends Cup. Ribéry und Robben spielen wieder.
Bei Magenta Sport.
Genau, bei Magenta Sport. Da jetzt nicht nur den FC Bayern, auch, weiß ich nicht, Juventus Turin und.
Warum ist Thomas Wagner nicht dabei?
Das weiß ich nicht.
Legends Cup?
Ach so.
Da braucht es halt Legenden.
Du, dann lass mal die jüngeren Legenden ran.
Ja, und dann nähert sich der 2. Februar 2026. Das ist ein Montag. Und an diesem Tag feiert dieser Podcast seine 100. Folge.
Das ist schon was Besonderes.
Und die wird dann ziemlich groß gefeiert, also für unsere Verhältnisse. Und jetzt können wir es ja verraten, ihr könnt dabei sein. Es wird nämlich einen Live-Podcast geben in der Fußballkneipe Gottes Grüne Wiese in Köln. Eine sehr, sehr schöne Kneipe, in der wir auch schon einige Abende verbracht haben. Dort findet immer ein Fußballquiz statt, wo wir dann manchmal teilnehmen.
Deshalb heißt der Magenta West U23 auch der Elffache.
Ja, und dort wird dann am Abend eben die Folge 100 vor Publikum, also vor euch, aufgezeichnet. Wir filmen das alles mit. Wir haben ganz tolle Gäste, wir haben Konfetti, wir haben Senf an der Decke, es gibt Lachs. Wir haben natürlich uns einiges vorgenommen, vieles klappt vielleicht auch nicht, aber es wird auch vieles funktionieren. Wir freuen uns sehr auf diesen Abend, an dem ihr, wie gesagt, sehr gerne dabei sein könnt. Das Kontingent ist aber begrenzt und ihr müsst dafür nicht viel tun.
Nee, ihr müsst eigentlich nur, jetzt habe ich es vergessen, was man eigentlich
macht. Du weißt es wieder gar nicht. Nee. Veggie brauche ich glaube ich gar nicht mehr fragen.
Ich weiß nur, dass man nur 2 Karten bekommt auf eine Adresse. Das habe ich gehört.
Geht mal auf den Instagram-Account von Magenta Sport. Genau. Dort gibt es einen Post und da erklärt sich dann eigentlich alles weitere, was ihr tun müsst, um am 2. Februar bei Folge 100 von 4:3 dabei zu sein. Wir haben aber ja auch noch 1-2 Wochen Zeit, um euch das nochmal zu erklären.
Genau, die Karten sind begrenzt. Ich glaube, ihr müsst liken, kommentieren und die Person verlinken, mit der ihr da mit dabei sein wollt. Wenn ihr schnell seid, bekommt ihr dann eine Art Code.
Ja, das ist ja alles. Also, wichtig ist, es kostet nichts. Ihr müsst nur schnell sein und ihr müsst bei Instagram sein. Magenta Sport ist the place to be. Und dann sehen wir uns am 2. Februar.
Und ich glaube, die Fans von Rot-Weiß Essen würden sich auch freuen, vorbeizukommen, weil Klaus Jasula hat schon den Daumen gehoben und ist mit dabei.
Das ist unser erster Gast. Wahnsinn. Vieles weitere wird noch folgen in den nächsten Wochen. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten und freuen uns, euch dann wirklich mal zu sehen. Sonst sehen wir uns immer nur in den Stadien, dann ist immer so zwischen Tür und Angel. Jetzt haben wir mal ausgeruht Zeit, danach vielleicht auch noch mal 1-20 Kölsch zu trinken.
Ja.
Ja,
dann darf da die Kaltgetränke gestellt werden.
Dann haben wir es doch. Jetzt überlege ich, ob wir zum Abschluss doch noch hier dein Schnapsfläschchen öffnen oder ob wir es wirklich erst am 2. Februar machen.
Machen wir am 2.
Februar. Und dann wünschen wir nochmal Strassi gute Besserung, dass er am Wochenende wieder fit ist und vor allem, dass er nächste Woche wieder fit ist.
Genau. Nächste Woche Montag, gleiche Zeit, selber Ort.
Sohn kommt zurück.
Selbe Stelle, selbe Welle.
So sagt man das, ne?
Guten Start ins Drittliga-Jahr, euch da draußen und euch beiden. Vielen Dank.
Danke dir, Tobi.
HDGDL.
Tschüss.
Tschüss.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? Der Einschätzung.